Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem super interessanten und sympathischen und schlauen Gast und einem super spannenden Thema. Herzlich willkommen, Alexander Morsek von den digitalen Optimisten und von Oetker Digital. Moin, Alex.
Moin, Erik. Was soll ich denn bei dieser Einleitung noch sagen? Können wir den Podcast jetzt schon beenden oder muss ich?
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe wieder viel gelernt. Es freut mich wirklich sehr, dass du jetzt aus Berlin zugeschaltet bist. Wir kennen uns eigentlich so mal aus der Ferne schon länger. Also ich kenne dich auf jeden Fall schon länger. Und wir haben uns jetzt neulich auf der Project A Knowledge Konferenz live und in Farbe besser kennengelernt und ausgetauscht. Und ich freue mich jetzt sehr, dass es zu diesem Podcast gekommen ist. Wir werden heute über das Thema AI sprechen. Und zwar nicht nur AI ganz spezifisch, sondern AI als Systembuster. Wir wollen über unterschiedliche Bereiche sprechen, natürlich mit dem Marketing-Schwerpunkt, um die Tragweite und die Konsequenz dieser Revolution, kann man ja glaube ich sagen, ist ja deutlich mehr als nur ein Paradigmenwechsel, über diese Revolution zu sprechen und dann auch Ableitung führen zu können, was das eigentlich für Marktteilnehmer, also insbesondere, wir denken ja für die Advertiser-Perspektive hier ganz besonders, besser vorbereitet zu sein oder vielleicht auch die ein oder anderen Initiativen besser aufgleisen zu können. Passt das so für dich als Agenda?
Super, ich freue mich total. Du hast es schon sehr gut erfasst. Ja, lass uns reinstarten.
Sehr gut. Der Podcast, du kennst ihn ja, startet immer in der gleichen Struktur. Sag doch bitte kurz nochmal ein, zwei Worte zu dir selbst und auch zu vielleicht den beiden Rollen bei Oetker Digital und sag auch gerne noch was zu Digital Optimisten. Das ist sowieso ein Podcast, den ich am Anfang, in der Mitte und am Ende empfehlen würde.
Sehr gut, okay. Also ich mache eine ganze Reihe von Dingen. Also ich bin der CEO von Oetker Digital. Also das ist die Digitalisierungssparte der Oetker-Gruppe. Dazu gehört Dr. Oetker, die Radeberger-Gruppe, Flaschenpost, Koppenrad und Wiese. Und da mache ich letztlich zwei Dinge. Wir sind eine Digitalisierungs-Beratung-Agentur-Unit für die Oetker-Gruppe. Wir versuchen, Daten besser nutzbar zu machen für die Konsumgüterunternehmen der Oetker-Gruppe. Und ich mache schon seit vielen Jahren, schon während meiner Zeit vor Oetker Digital, als ich damals bei Google in Silicon Valley in San Francisco gearbeitet habe, habe ich den Podcast Digital Optimisten gestartet. Damals habe ich, du musst dir vorstellen, ich habe bei Google gearbeitet. Ist eine tolle Company, ja, sehr große Company. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich muss jetzt, wo ich doch mal hier bin in San Francisco, jetzt muss ich ein bisschen näher an die Unternehmer rücken, weil wenn das hier die Geburtsstätte, die Wiege von Unternehmertum ist, dann will ich auch mit denen reden. Und dann habe ich gedacht, ich brauche aber einen Grund, dass die mit mir reden. Und habe gedacht, habe dann vor 5 Jahren mit dem Podcast Digital Optimisten gestartet. Habe dann ganz viele Gründer interviewt und hatte immer die Frage, Mensch, jetzt spreche ich hier mit so einem ganz jungen Gründer oder einer ganz jungen Gründerin, die irgendeine Idee hat, ja, die sie vielleicht erfolgreich macht oder eben auch nicht. Was macht Ideen eigentlich erfolgreich und was macht sie auch nicht erfolgreich? Und das ist, fand ich, eine ganz interessante Frage, weil du weißt es ja nicht. Also stell mal vor, ich wäre Mark Zuckerberg und es wäre jetzt nicht 2024, sondern es wäre, weiß ich nicht, 2005. Keine Ahnung, hättest du damals geglaubt, was der Typ da erzählt in seinem Hoodie und seinen Badelatschen, soziales Netzwerk, fliegt das? Oder hättest du gedacht, ja, keine Ahnung, es gibt doch schon MySpace oder sowas, ne? Das kann man ja gar nicht wissen. Und die Frage hat mich immer fasziniert. Wie finde ich eigentlich gute Geschäftsideen? Wie kann ich auch bewerten, ob die gut sind? Und das ist die Idee des Podcasts. Ist mittlerweile relativ groß, ist ein großer Newsletter, ein Podcast, Community. Ich habe zwischendurch auch eine Kolumne für die Wirtschaftswoche geschrieben, weil mich dieser Gedanke halt immer weiter fasziniert hat. Und jetzt glaube ich, und das wird ja auch ein Thema für uns sein, durch den Einzug und den Aufstieg von AI gehen ganz viele Türen in meinem Kopf auch wieder auf und auch für viele Unternehmer draußen. Deshalb finde ich, es ist eine ganz tolle Zeit, gerade über diese Frage nachzudenken. Was sind eigentlich gute Geschäftsideen und wie macht man sie erfolgreich?
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Ich habe so das Gefühl, und das hast du gerade auch im Grunde in unserem Vorbereitungsgespräch nochmal bestätigt, dass jetzt wieder so ein Opportunitätenfenster aufgeht, was es zuletzt irgendwie vor vielleicht 25, 30 Jahren gegeben hat. Ich weiß, dass du jetzt gerade in den Staaten warst und relativ frisch aus dem Silicon Valley zurückgekommen bist, und hast so einen schönen Satz gesagt, wenn ich es richtig wiedergebe, hast gesagt, da drüben in der Westküste, die können das Internet neu denken, oder die denken das Internet neu. Das fand ich so gut, weil durch dieses AI-Fenster, was jetzt aufgeht, müssen wir ja auch viele Dinge, die wir gerade in den letzten 20 Jahren gelernt haben, auf einmal wieder neu denken. Das ist auf der einen Seite kann man das als Bedrohung sehen, aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein Riesenchancenpotenzial, was sich dadurch wieder auftut.
Absolut.
Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben?
Ich empfehle es als Chance zu sehen, und lass mir mal folgendes Bild wählen. Ich glaube, seit Google erfunden wurde, oder ich fange anders an. Das Internet ist ja letztlich nur eine riesige Informationswolke, die sich irgendwo über unseren Köpfen im Äther bewegt. Und wir haben jetzt seit über 20 Jahren, haben wir immer ein Portal zu dieser Welt genommen, und das war Google. Ja, der Strohhalm, aus dem wir diesen Informationscocktail getrunken haben, war immer Google. Und Google hat in der Folge ja, klar, es gibt Bing, aber die spielen ja alle keine Rolle. Ja, also Google ist ja letztlich der Player, womit ich diese Informationen accessen kann und aufbereiten kann. So, und das war auch total akzeptiert seit 20 Jahren. Und ich glaube, wir müssen feststellen, dass plötzlich bietet ein neues Unternehmen einen neuen Strohhalm, ein neues Portal zu dieser Informationswelt an. Und das ist halt ChatGPT. Ja, die sagen, es macht keinen Sinn, dass ich dir nur die 10 besten blauen Links gebe, auf die du klicken kannst, sondern die sagen dir, Mensch, diese Informationswolke über unseren Köpfen, da gibt's einen besseren Strohhalm, ein besseres Portal, wie du da darauf zugreifen kannst. Und das ist halt, wie wir alle kennen, mit ChatGPT eine Zusammenfassung von dem, was du eigentlich wissen willst. Und das ist so ein fundamentaler Wechsel in der Art, wie wir das Internet benutzen. Das hat Ripple-Effekte durch das ganze Ökosystem. Und deshalb ist das so ein fundamentaler Wechsel, der da passiert. Und vielleicht noch ein Beispiel, was es auch für die Startup-Welt bedeutet. Früher hattest du ganz viele Startups, die hatten eine gewisse Blaupause. Ja, die haben gesagt, hey, ich bin whatever, Startup irgendwie, wir sind das Uber für Lebensmitteleinkauf, DoorDash, ja, oder wir sind das Airbnb für High Fashion, Rent the Runway oder sowas. Ja, also es gab immer so Blaupausen, mit denen Unternehmen es einfacher gemacht haben, dass man versteht, was sie entwickeln. Also Uber für X, Airbnb für Y, was auch immer. Und jetzt sehen wir halt, dass es neue Blaupausen gibt, eben durch diese fundamentalen Veränderungen. Und was viele Unternehmen jetzt machen, ist, die sagen, okay, Mensch, wenn es neue Möglichkeiten gibt, dass künstliche Intelligenz selber Inhalte kreieren kann, mit Generative AI vor allem, dann kann ich ja auch anfangen, gewisse Jobfunktionen zu amenden, besser zu machen, produktiver zu machen, vielleicht hier und da sogar auch zu ersetzen. Und deshalb entsteht gerade eine neue Blaupause im Silicon Valley, dass eigentlich, genau wie damals vielleicht im E-Commerce, man durchgegangen ist und gesagt hat, es gibt noch keinen Online-Store für Tierfutter oder es gibt noch keinen Online-Store für Skateboards oder so. Und dann hat man einen Online-Shop nach dem anderen gemacht. So geht man jetzt eigentlich durch Jobfunktionen und überlegt sich, okay, wie kann ich hier diese Jobrollen besser machen, Daten so aufbereiten, dass gewisse Funktionen der Jobrolle nicht mehr nötig sind und im besten Fall die Leute sich auf neue Sachen konzentrieren können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Paradigmenwechsel, der gerade stattfindet. Und das bedeutet natürlich, hat natürlich in der Folge wieder große Konsequenzen für Unternehmer.
Ja, und gerade diese Konsequenzen oder auch diese Chancen, du hast das in deinem Vortrag, finde ich, ganz, ganz, ganz treffend bezeichnet, so ein Systembuster AI. Weil so ein System zu basten, das kann ja konstruktiv, das kann aber auch disruptiv sein. Und die Frage ist ja immer so, was sind eigentlich die Opportunitäten und was sind die defensiven Faktoren, also wo ich eventuell dadurch bedroht werde. Jetzt kann man sich dran berauschen, welche jetzt schon bekannten Profiteure durch diesen AI-Markt entstanden sind. Also wesentlich sind das ja im Grunde die wenige Plattformen, auf jeden Fall schon viel Schaufelhersteller, also Hardwarehersteller, also Chiphersteller, die daran profitieren. Aber spannend ist ja, was das für die unterschiedlichen Marktteilnehmer machen wird. Ich würde jetzt auch gar nicht so sehr, man kann ja auch schon, wir haben auch in diesem Podcast schon oft diskutiert, inwiefern verändert sich jetzt das Google-Geschäftsmodell zum Beispiel durch AI, aber ich finde es viel interessanter zu sehen, was machen die einzelnen Marktteilnehmer in Zukunft anders, gerade aus der Advertiser-Perspektive und vielleicht so mehr in dieser Mittelstands- oder in der German-Mittelstandsdimension, also unterhalb der großen Oligopolisten. Mhm. Jetzt gibt es aber, wie du auch schon gesagt hast, jetzt nicht nur Opportunitäten, sondern es gibt auch Herausforderungen. Du hast so vier Kernherausforderungen benannt, die mir ganz gut geholfen haben, mich zu orientieren, was denn eigentlich Limitationen im Hier und Jetzt sind, aber auch für Chancen. Also ich glaube, das Thema eins war zum Beispiel das Thema Human Resources. Also ne, in Deutschland würden wir sagen Fachkräftemangel als ein Treiber. Das ist auch etwas, was wir in der digitalen Transformationswelt immer als einen der möglichen, der ganz bestimmten Engpass-Situationen benannt haben, dass wir eigentlich zu wenig qualifizierte Ressourcen haben, um diese digitale Transformation voranzutreiben. Mhm. Jetzt inwiefern ändert AI dieses Human Resource Problem?
Ja. Also ich will erstmal anfangen zu unterstreichen, wie groß die Herausforderung des Fachkräftemangels für uns in Deutschland ist. Ich habe eine Studie gefunden, die hat Mittelständler und Unternehmen in Deutschland gefragt, wie groß oder seid ihr betroffen von dem Fachkräftemangel? Findet ihr genug Fachkräfte? Und 2010 haben noch 10% aller befragten Unternehmen gesagt, ja, wir sind davon betroffen. 2023 sind es schon 45%, knapp 50% und trending up, ja. Also das, wenn du dir anschaust, ich meine, da musst du dann wirklich kein Demoskop sein. 7 Millionen Deutsche werden den Arbeitsmarkt in den nächsten 10 Jahren verlassen. Das ist übrigens auch ein Problem in den USA, ja, nicht ganz so stark. Die haben noch andere demografische Voraussetzungen. Aber es ist ein gigantisches Thema, was da auf uns zukommt. Und jetzt stell dir mal vor, das ist natürlich für jetzt coole Startups in Berlin vielleicht noch nicht so das große Problem, weil da wollen alle hin. Aber jetzt ist die deutsche Industrie ja nicht nur in Berlin oder in München ansässig, sondern sehr viele sind auch Hidden Champions auf der Schwäbischen Alb oder im Rheinland oder was weiß ich, in der niedersächsischen Ebene. Und das ist ein gigantisches Thema, was wir da haben. Ja, wir haben jetzt schon sehr alte Beschäftigtenstrukturen, ja, die sehr viel, sehr stark in Rente gehen wollen. Und deshalb ist aus meiner Sicht, müssen wir das erstmal anerkennen, dass es so ist. Und jetzt müssen wir auch AI als wirklich große Chance für uns sehen. Es hätte eigentlich kaum besser kommen können, ehrlich gesagt, dass AI jetzt durchbricht. Denn letztlich ist AI ja eine Multiplikation von Gehirn. Wenn in der industriellen Revolution, da haben wir Muskelkraft multipliziert. Da haben wir die Dampfmaschine erfunden und dann konnte eine Person, die einen Traktor bedient hat, plötzlich viel mehr ziehen als 10 Personen mit ihren Muskeln. Und deshalb haben wir auch angefangen, die Kraft von Maschinen in Horsepower, also in Pferdestärken, zu messen. Vielleicht müssen wir anfangen, die Power von AI-Systemen in Brainpower, in Human Brainpower zu messen, denn das ist letztlich das, was es macht. Ja? Es ermöglicht dir als Mensch, mehr Dinge outzusourcen, dein Gehirn outzusourcen mit den Informationen des Internets. Und genau das passiert gerade. Also jetzt kann ich ein bisschen andocken an das, was ich eben gesagt habe. Viele Startups im Silicon Valley gehen eben genau durch Jobfunktionen durch und schauen sich zum Beispiel an, sei es Controlling, Accounting, Customer Care, juristische Hilfskräfte. Du kannst eine ganze Latte, es gibt schon Data Analysten, es gibt Unternehmensberater. Ja, es gibt Startups, die wollen Unternehmensberater durch AI ersetzen. Sales Teams, Radiologen, sogar Event Planner, ja. Also es gibt wahnsinnig viele, ob das jetzt so reif ist, das kann man noch nicht sagen. Aber du musst erkennen, also wir müssen alle erkennen, dass da eine Technologie da draußen ist, die Brainpower multiplizieren will, die menschliche Brainpower. Und diese Technologie hat das Potenzial, exponentiell zu wachsen. Und das hat natürlich einen riesen Effekt. Jetzt geht natürlich wahnsinnig viel Venture Capital genau da rein. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also du hast ja schon gesagt, mache meinen Podcast Digital Optimisten jetzt schon seit 5 Jahren. Und als ich vor 5 Jahren damit angefangen habe, ich kann es bei mir selber sehen, ja, da habe ich, wenn ich die ganzen Schritte, die wir beide machen müssen, um Podcast aufzunehmen, wir müssen Gästemanagement machen, wir müssen E-Mails rausschicken, wir müssen ein bisschen Recherche machen, wir müssen den Podcast aufnehmen, postproduzieren, da müssen wir ein bisschen Content für Social Media machen. Das ist ja eine ganze Latte an Themen, die wir da machen müssen. ich bin das mal durchgegangen. Ich bin auf 9 Schritte gekommen, die ich 2019 alle händisch gemacht habe, weil es die Möglichkeiten nicht gab. Die sind in 2024 alle entweder komplett durch AI ersetzt oder aber assistiert durch AI. Denn ich führe immer noch das Gespräch selber, aber ich stelle vorher mal ein paar Fragen. Was sind denn kluge Fragen, die ich stellen könnte? Und lass mich dann ein bisschen inspirieren. Postproduktion, mittlerweile unglaubliche Fortschritte auch in der Erkenntnis. Was habe ich früher Öms und Ös aus meinen Podcast rausgeschnitten? Das macht jetzt die AI das automatisch. Und ich schätze, dass ich sehr realistisch ein Zehntel der Zeit noch brauche für eine Folge. Also wenn ich jetzt vorher alles gemacht hätte, was ich heute mache, 40 Stunden, heute 4 Stunden. Und das zeigt, dass ich sozusagen mein Gehirn multiplizieren konnte. Ja, also ich konnte 10-mal mehr Output generieren mit der gleichen Person. Und es ist nicht genau das, was wir brauchen. Wenn jetzt viele Menschen in Ruhestand gehen, muss ich nicht die Produktivität des Einzelnen total erhöhen. Und das, glaube ich, ist eine Chance, dass wir mit smarten AI-Modellen die einzelnen Mitarbeiterinnen und einzelnen Mitarbeitern empowern, mehr Scope geben, mehr Runway, mehr Reichweite geben in der Tätigkeit und dadurch auch abfedern, dass mehr Menschen arbeiten, um den gleichen Output zu kreieren. Wir wollen ja vielleicht auch noch wachsen. Ja, also deshalb glaube ich, das ist eine riesige Chance für deutsche Unternehmen.
Ich finde auch gerade ich finde das total schlüssig, was du sagst. Ich finde aber auch gerade diese neue Dimension dieser neuen Wertschöpfungsmöglichkeit, die ist ja nicht mehr vergleichbar mit so der Automatisierung, die wir früher noch gekannt haben. Ne? Also die regelbasierte Automatisierung hat uns in der ersten Schritte das, was wiederkehrend repetitiv war, also dann in gewissen Schranken uns abgenommen hat. Das hat ja auch schon die erste Digitalisierungswelle irgendwie gemacht. Aber jetzt, dass diese Modelle in der Lage sind, vernetzt zu arbeiten und zu lernen, ist nochmal eine ganz andere Dimension an Unterstützung, die ich finde, die ist aus dem bestehenden Erfahrungswissen kaum zu greifen. Ich war jetzt gerade eingeladen bei einem der großen Vendorensysteme im CRM-Bereich, US-amerikanischer Prägung, und die haben ein ganz gutes Bild gesagt. Sie können ja auch immer so toll, also mal sehr komplexe Dinge etwas vereinfachend, aber doch sehr relevant darstellen. Ich gesagt, stell dir vor, du hättest unlimitierte, qualifizierte Labor Force, ich habe es anders gesagt, ne, aber Ressourcen zur Hand. Und erstmal klingt das so ein bisschen zu einfach, aber in vielen Bereichen ist das halt wirklich schon möglich. Also zum Beispiel dein Podcast-Beispiel. Es war noch vor 4-5 Jahren war so ein Transkript von so einer Podcast-Folge etwas, was extrem teuer war. Das hat sich im Grunde selbst bei hohen angenommenen Werbeeinnahmen nicht gerechnet, so einen Podcast zu transkribieren. Heute kriegst du das out of the box von den vielen Plattformen praktisch für Umme mitgeliefert. Und du könntest im Grunde auch diese Podcast-Folge jetzt ins Französische mit unseren Stimmen übersetzen. Und das wäre jetzt nicht so, dass man sich dafür schämen müsste. Also total spannend, in welcher Dimension sich diese zur Verfügung stellen von qualifizierten Ressourcen auf digitaler, AI-gestützter Art dann kennen wird. Wenn wir nicht aber am Ende so, ich glaube, das ist auch die Überleitung zum Problem Nummer 2, wird das aber nicht bedeuten, dass diejenigen, die praktisch noch Humanarbeit leisten wollen oder leisten müssen, dass wir die ganz anders ausbilden müssen, also dass das Training der verbleibenden humanen Ressourcen, die arbeiten, dass die ein ganz anderes Upskilling brauchen, als wir es jetzt in der Vergangenheit gelernt haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Das stellt ja, schau mal, also ich habe vor vielen Jahren promoviert und da habe ich viel Zeit darauf verbracht, Literatur zusammenzufassen, ja, und zu überlegen, okay, wo ist hier die Forschungslücke? Ich glaube nicht, dass ich das besser mache als eine AI. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel graue Haare bekommen, weil ich da sehr viel lesen musste. Das ist ja genau das, was AI ermöglicht. Ja, ich glaube, es gibt einen Spark, einen menschlichen Spark, der den AI nicht ersetzen kann. Ich glaube nicht, dass es Allheilmittel ist. Ja, ich glaube, ich will da nicht falsch verstanden werden. Aber ich glaube, wenn man es richtig einsetzt, glaube ich, kann man sehr viel draus machen. Die Frage, die du stellst, ist fast eine philosophische, ja. Wohin geht eigentlich, brauchen wir eigentlich noch Spezialisten in der Zukunft? Also, ist das der richtige Weg? Oder brauchen wir Generalisten, ja, die viele Dinge verstehen, die eine Möglichkeit haben, durch spezialisierte AI-Systeme, die vielleicht rechtliche Fragen beantworten können, die vielleicht Accounting automatisch machen, indem sie sich mit deinem Stripe oder deinem PayPal verbinden, ja, und automatisch buchen. brauche ich eigentlich so eine Art, bin ich eigentlich ein Generalist, der unternehmerisch unterwegs ist und dann auf verschiedene AI-Agenten zugreift, die dann die Arbeit für ihn machen? Oder macht es Sinn, als Spezialist zu agieren und der oder die beste SEO-Spezialistin zu sein, ja, und dann super in SEO zu sein? Oder ist es ein, glauben wir eher, dass 80% des Wertes auch durch künstliche Intelligenz erreicht werden kann? The verdict is out, ja, wer weiß, aber ich glaube, der Weg zeigt eher dahin, dass es, glaube ich, sinnvoll sein kann, generalistisch auszubilden, ja, und weniger Spezialisten zu sein, weniger Spezialisten auszubilden. Warum ist das so? Also ich sehe es so ein bisschen an meinem Podcast. Ich bin nicht der, ich bin kein Postproduzent, ich bin kein Audio-Engineer, aber trotzdem gelingt es mir, eine ganz gute Folge zu produzieren. Die ist nicht so perfekt, ja, die ist jetzt nicht wie, das wird nicht die Top 10% der Folge sein, aber ich kann einen pretty decent Job damit machen. Deshalb glaube ich, die Zeichen, wie sie jetzt im Jahr 3 von AI, ich glaube, wann kam OpenAI? Ich glaube, November 2022, glaube ich. Ist es, glaube ich, eher, dass es eher eine generalistische Richtung zeigt und dass wir vielleicht auch Menschen haben, die, wenn wir jetzt mal zurück aufs Unternehmertum gehen, das ist auch eine meiner Thesen, was AI mit Unternehmen macht. Ich glaube, heute, wenn du eine Marketing-Managerin bist und im Unternehmen bist, dann hast du häufig die Aufgabe, Agenturen zu managen. Ja, dann kommt du fängst den Job an und ein halbes Jahr später hast du alle Marktforschungsagenturen, alle Mediaagenturen, alle Social Media Agenturen, alle Event-Agenturen, die hast du alle kennengelernt und wahrscheinlich wirst du denen einen Teil deines Budgets geben. Die Mediaagentur plant den Mediamix, die Kreativagentur macht das Creative, ja, die Assets, die Social Media Agentur spielt Social Media und du hast so ein bisschen den Ort der Produktivität, also wer arbeitet eigentlich in so einem Marketingunternehmen? Viel machen die Agenturen, ja, und das führt dazu, dass viele Marketingmanager sich eher als Verwalter von Budgets verstehen und dann halt managen, okay, kommt die Deadline, haben wir die Deadline getroffen, ist das Ergebnis gut, aber die Arbeit machen andere. Das heißt, es ist jetzt schon eigentlich eine sehr generalistische Rolle. Ich mache es ein bisschen schwarz-weiß. Und dann ist die Frage, okay, brauchst du wirklich noch so Agenturen, die das machen? Weil wenn ich jetzt ein Briefing schreibe für ein Kreativbriefing, vielleicht kann das ja auch, kann ich es auch irgendwann in ein AI-Tool geben und das gibt mir dann den Brief dann entsprechend raus oder die Kreativkampagne, ja, die ich dann tweaken kann.
Ich denke immer darüber nach, wie sieht eigentlich die Professional Service Welt, also Agenturen, aber auch andere Technologiedienstleister zum Beispiel, also der ganze Professional Service Zirkus um einen Advertiser herum, wie der sich durch AI verändern wird. Aber ich hänge ehrlich gesagt auch noch ein bisschen an der Frage davor, weil das ja auch die Agenturen betrifft, Spezialisten oder Generalisten, ist es nicht eine Art von Methodenkompetenz, die ich in jedem Fall, also egal ob ich jetzt ein Problem in der Tiefe, also vermutlich brauchen wir alle so eine T-Begabung, ne, dass wir ein relativ overarching, also ein, wie sagt man, ein auf der horizontalen Ebene viele unterschiedliche Fachbereiche hinreichend gut durchdringen muss, um eine Kompetenz zu entwickeln. Und dann habe ich eine Spezialisierung in einem oder wenigen anderen Bereichen, wo ich richtig tief reingehen kann. Aber das, was jetzt durch diese künstliche Intelligenz gestützte neue Wertschöpfungsmöglichkeit entsteht, ist ja auch etwas, was rein methodisch auf der das, was ich mache und wie ich es mache, ganz andere Herausforderungen anstellt. Also auch zum Beispiel das Dilemma, was ja alle externen Service-Provider haben, ist, dass sie sich viel, viel tiefer mit dem ureigensten Geschäftsmodell ihrer Auftraggeber vernetzen müssen. Das ist ja, fängt auf der Datenebene an gibt es noch viele Stufen davor. Nur die Vergütungsmodelle, also die Incentive-Modelle, vielleicht muss man das besser so sagen, die Incentive-Modelle der alten Agency-Modelle waren ja oft Time and Material basiert. Und wenn Time, also im Grunde Zeitverkäufer, mit einer Aufschlagskalkulation oder manche haben noch arbitragiert, all das fällt ja weg, weil meine Vergütung als Professional Service Provider, wenn sie zeitbasiert ist, steht ja in einem totalen Zielkonflikt zu AI-Tools, also zum Einsatz von AI-Tools, weil ich ja damit eine Wertschöpfung erbringe, wo ich auf einmal wahnsinnig viel Leistung mit einer vielleicht vergleichbaren Qualität in viel, viel weniger Zeit machen kann. Das ist ja ein super Innovators-Dilemma auf der Professional Service Level-Ebene, weil ich im Grunde vermutlich eine vererbte Incentive-Struktur, also Auftraggeberzahlen zeitbasiert Leistungen, die ich jetzt im Grunde einen totalen Zielkonflikt habe, weil ich mit neuen Werkzeugen viel, viel mehr leisten kann und Zeit eigentlich nicht mehr der limitierende Engpass ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich glaube auch, dass die AI-Landschaft, die ich jetzt sehe, da glaube ich auch, dass viele Agenturen sich fragen, okay, wie können wir es einsetzen? Dann können wir wahrscheinlich mehr Kunden, also wo entsteht die Wertschöpfung? Das ist eine ganz einfache Frage, ja. Und ich glaube, so wie die viele Marketingabteilungen, große Unternehmen jetzt aufgestellt sind, wie ich es wahrnehme, ist, dass viel der Wertschöpfung in den Agenturen entsteht. Und dann ist halt logisch, dass da auch die AI-Tools den meisten Impact haben werden. Ne? Und dann ist die Frage, schaffen es AI-Tools, nutzen Agenturen die AI-Tools, um dann mehr Kunden zu bedienen, ja, und irgendwie, keine Ahnung, effizienter zu werden, auch günstiger zu werden. Oder aber wandert das zurück zu den Marken, ja, und machen die selber ihre Arbeit und brauchen weniger Agenturen. Das ist eine Frage, die finde ich ganz spannend.
Offensichtlich ist es ja heute schon so im Bereich der Content-Marketing-Agenturen, egal was jetzt das Ziel der Content-Leistung ist, also nehmen wir mal Content mit dem Ziel der SEO-Optimierung als Beispiel oder auch im Creative-Bereich, egal ob jetzt irgendwie der 30-Sekunden kinofähige Spot bis zum 2 Sekunden TikTok-Snippet. Das sind so die Bereiche im Agenturgeschäft, die schon so offensichtlich bedroht sind oder wo die Veränderung immanent ist. Aber auch im Mediageschäft ist ja schon lange so, ne, dass in dem Moment, wo Bidding-basierte Media-Aussteuerung passiert, dass das ganz anders war, als eher die Economies of Scale-basierte TV-Einkaufslandschaft war. Vermutlich ist dann auch die Make-or-Buy-Entscheidung aufgrund dieses Paradigmenwechsels, den es jetzt auf der Unterstützerseite gibt, viel, viel wahrscheinlicher, dass sie auf die Advertiser, auf die Brandseite wechseln werden, weil es ist ja die Hürden oder praktisch das Risiko, was ich eingehe, es praktisch zu externalisieren versus den Variabilitäts- oder den Effizienzgewinn, den ich dadurch vielleicht habe, der ist ja nicht mehr da.
Ja. Plus, ich würde noch was ergänzen. Ich glaube, viele, viele Unternehmen schauen sich an, okay, wie viel Geld stecke ich eigentlich in die Erstellung von Content und wie viel Geld stecke ich in die Bewerbung von Content? Also Media versus Asset-Generierung. Und ich glaube, es ist eine faire Annahme zu sagen, dass die Erstellung von Content wird eher günstiger werden in den nächsten Jahren. Das sehen wir jetzt schon. Also wenn ich jetzt ein Asset habe, was ich vom Spanischen ins Portugiesische übersetzen will, dann kann ich wahrscheinlich auch eine AI benutzen und dann kann ich irgendwann auch die Lippenbewegungen synchronisieren, das sehen wir ja jetzt schon. Oder auch natürlich massenhaftes Customizen der Marketing-Messages auf die einzelnen User, abhängig davon, was ich über die Person weiß. Ja. Das heißt also, wenn die Kosten der Asset-Erstellung und der Content-Erstellung runtergehen, dann kann es ja wahrscheinlich sein, dass mehr Geld abwandert in das Media-Budget, ja. So, natürlich unter der Annahme, dass es die Gesamtbudgets gleich bleiben. Und vielleicht kann das also eine sehr gute Zeit werden für Google und Meta und alle, die einen Zugang zum Endkunden besitzen, weil sie vielleicht davon ausgehen können, dass wenn ihre Werbekunden weniger Geld brauchen, um Assets und nicht mehr den Videodreh in Südafrika haben, sondern das einfach mit einer AI selber stellen, vielleicht stecken sie dann mehr Geld davon in Media, was dann direkt halt zu Google oder zu Meta geht. Ja, ist zumindest mal eine These.
Ja. Ja, ich würde sagen, das sehen wir jetzt schon, ne? Das haben wir schon in der, ich glaube, das war eine der ersten Kreationen, die von AI oder AI-ähnlichen Vorgängern abgenommen wurde. Also du bist ja auch ein Google-Mann. Früher wurden ja noch die Ad-Copies für Paid Search noch vom Advertiser vorgegeben und eventuell noch AB getestet. Heute gibst du ein ganzes Set an Keyword rein und alles andere wird dann schon AI gestützt von der Plattform
gemacht. Das ist auch eine spannende Frage. Als ich in San Francisco war, da habe ich mit einem Startup gesprochen, die haben sich die Frage gestellt, Sekunde mal, PMax von Google und Meta, die sind alle mittlerweile so automatisiert und die sind so Machine Learning und AI optimiert. Warum ist eigentlich alles, was nach dem Klick passiert, nicht massenhaft customized? Ja, also warum kriegt nicht jeder Nutzer eine eigene Landingpage darauf und eigenen Funnel? Es endet nicht nur bei der Landingpage, sondern dann sind die Produkte, die ich anbiete, andere. Ja, angenommen, ich bin jetzt ein Online-Shop, dann klickt jemand auf eine Skateboard-Werbung Und dann soll er natürlich die Produkte anders angeordnet haben, vielleicht sogar anderen Preispunkten, als jemand, von dem er, der auf eine andere Werbung geklickt hat. Und dann einen ganzen Funnel draus zu bauen nach dem Klick, das ist ja erstmal eine ganz interessante Logik. Ja, es gab schon so ein paar Versuche, aber ich glaube, jetzt bietet AI dieses massenhafte, diese massenhafte Erstellung von Content, die AI ja ist, nochmal eine ganz neue Form der Customization, um letztlich auch den Funnel komplett eigentlich mit AI zu durchsetzen, sozusagen.
Ja, es ist ein interessanter Punkt. Ich weiß, dass diese Fragestellung schon relativ lange in der westlichen Welt lebt. Ich habe jetzt gerade mehrere asiatische Beispiele gesehen. Die sind ein bisschen später zur Party gekommen, aber natürlich schon voll in diese AI-Welt reingegangen. Also die asiatischen Plattformen tun das schon. Das wirklich, also vom Upper Funnel Erstkontakt bis zur Shopfront die komplette Customer Journey auf den Plattformen läuft. Das liegt halt daran, dass diese E-Commerce-Vorgängerwelt von unabhängigen Einzelplattformen halt da nicht so ausgeprägt war. Die haben also eine Evolutionsstufe im D2C übersprungen. Und das ist halt in der Temu Shein-Welt deutlich harmonisiert.
Ja.
Es ist also zum Nutzen der Plattform, weniger zum Nutzen der produzierenden Unternehmen. Aber da, ich finde, da kann man das ganz gut sehen, wie die Evolution sein könnte, wenn es nicht so ein Vorgängermodell geben würde in der westlichen Welt.
Das stimmt. Als ich bei Google war, da habe ich relativ viel Zeit in Südostasien verbracht, weil das Werbeprodukt, was wir gebaut haben, das war ein App-Werbeprodukt, also für App-Entwickler. Und da war ich generell total baff, wie südostasiatische Länder den Desktop völlig übersprungen haben, hin zu Apps gegangen sind. Und ich bin immer wieder damals in die USA zurückgeflogen, habe gedacht, Mensch, die USA sind eigentlich 3 Jahre hinter Indonesien, ehrlich gesagt, ja, die so super Apps hatten, Gojek und Grab ist ein anderer aus Singapur. Und dann bin ich immer nach Deutschland geflogen und habe gedacht, okay, wir sind noch ein paar Jahre hinter den USA. Da hat auch die Musik in Asien gespielt.
Also der besten Indikatoren für eine super Customer Journey ist natürlich die Conversion-Rate pro Session. Und das war schon vor 10 Jahren der größte Indikator, wenn zum Beispiel die Gewinnung mit einer Zahlmethode, also der Erstkontakt zu einem interessierten User, bereits schon mit einer Zahlmethode verbunden war. Weil und das ist heute in der westlichen Welt immer noch einer der größten Warenkorbabbrechergründe, sind nicht passende Zahlmethoden.
Ja, kann ich Research bestätigen.
Aber das ist im Grunde jetzt ein Ausflug im Grunde, wie unterschiedliche Evolutionspfade zu unterschiedlichen Reifegraden führen können. Die gemeinsame Klammer ist, dass da ganz andere, wir waren ja bei dem Agency-Dilemma im Grunde, oder die Veränderung, wie die Dienstleisterstruktur eigentlich durch AI sich darstellen wird. Habe ich das richtig rausgehört, dass deine Prognose ist, dass in Zukunft mehr Wertschöpfung in die Hand von Brands läuft und weniger bei externen Agenturen sein wird?
Also es ist zumindest eine gigantische Chance, ja. Ich habe es genannt, ich habe es etwas provokant Death by Agency genannt, also niemand stirbt durch Agenturen. Ja, ich glaube, viele Agenturen machen es auch super. Ich würde es eher positiv formulieren. Ich glaube, es ist eine Chance, reclaim your brand. Ja, ich glaube, es ist eine Chance wieder, viele Unternehmen leben ja von ihrer Marke. Das ist das, was ihnen eine langfristige Perspektive gibt. Ich glaube, da gibt es ein echtes Potenzial, einfach diese Sachen wieder selber in die Hand zu nehmen, ja, und selber Entscheidungen zu treffen, selber zu experimentieren, auch kürzer, schneller, agiler zu sein, ne? Wenn ich nicht 3 Wochen warten muss, bis eine Agentur sich zurückmeldet, sondern ich vielleicht selber mit einem Prompt was agieren kann, selber was ausprobieren kann, dazu auch noch AB-Tests schnell machen kann, oder das, glaube ich, ist eine riesige Chance für findige Marketing-Manager, ja, die sagen, ich will hier was ausprobieren. Und das glaube ich, das ist, glaube ich, eine riesige Chance, ja, der zentralen Gründe für oder der zentralen Hebel für Wertschöpfung in Unternehmen, in markengetriebenen Unternehmen, auch wieder ein Stück weit zurückzuholen in die eigene Hand.
Ja, das glaube ich auch. Auf diesen Punkt können wir noch ewig verbleiben, weil es ist eine Frage, ist das nur eine Chance oder ist das nicht sogar eine Notwendigkeit? Weil was wir durch die Digitalisierung von Medien und Endkundenkontakten gelernt haben, ist, dass Brüche durch Zwischenstufen, die dann zu entweder zu Kosteninneffizienzen und oder zu Zeitdifferenzen oder zu einer zu groben Segmentierung führen, auf jeden Fall ein Wettbewerbsnachteil ist. Also derjenige, der halt mit der höchsten Umsetzungsgeschwindigkeit die relevantesten kleinen Segmente zu der richtigen Kost, zum richtigen Kostenpunkt ansprechen kann, auf jeden Fall ja besser im Markt vorankommen wird, als der das weniger gut tut.
Das ist ein ganz spannender Punkt, Erik. Ja? Wenn ich da kurz was, ja, also das ist, finde ich total spannend. Schau mal, wenn, angenommen, wir beide wären jetzt die CEOs von einem Unternehmen und wir beide würden sagen, wir beiden würden erkennen, Mensch, da draußen ist eine Technologie, die hat das Potenzial, exponentiell zu wachsen. Dann, glaube ich, gibt es heute viele Unternehmen, viele Startups da draußen, wenn ChatGPT 5 und wenn ChatGPT 6 auf den Markt kommt, dann werden die, und das Modell ist 20% besser, günstiger, schneller, präziser, was auch immer, dann wird auch deren Output 20% besser, schneller, präziser, was auch immer. Ja, also das sind ja gerade die Startups da draußen, ne? die dieses Wertversprechen haben. Und das heißt also, es gibt Unternehmen da draußen, die Teil sind, die korreliert sind mit der exponentiellen Entwicklung der Technologie von Gen AI oder von ChatGPT. Und wenn wir beide jetzt ein Unternehmen hätten, und ich würde dir sagen, morgen kommt ChatGPT 6. Du, liebes Startup von Erik, liebe Company von Erik, du darfst jetzt ChatGPT 6 haben, 2 Jahre bevor jeder andere es hat. Wie würde dein Unternehmen davon profitieren? Würdest du auch schneller werden, besser und präziser? Oder wärst du eigentlich geflatlined? Ja, bist du gar nicht davon betroffen, dass diese Technologie neu draußen ist? Und ich glaube, der Gedanke führt dazu, dass jetzt sind viele Unternehmen sehr gut daran beraten, zu überlegen, wie können sie denn Teil dieser exponentiellen Entwicklung werden, wenn die Technologie sich verändert. Ich mache nochmal, vielleicht um es noch ein bisschen plastischer zu machen. Jeff Bezos hat 1999, glaube ich, Amazon gegründet, um den Dreh. Und damals hat er gesagt, Mensch, es gibt auch eine Technologie, die exponentiell wächst. Das war damals nicht AI, sondern das Internet. Und er hat sich gedacht, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, ein Boot auf diesen Fluss zu setzen, dessen Wasserpegel immer steigt. Und dann hat er halt Amazon gemacht und der konnte natürlich auch mit einer furchtbaren UI und einem furchtbaren UX und vielleicht noch keinem guten Customer Service, ist ja nur deshalb schon gewachsen, eben weil the tide lifts all boats, ja, eben weil diese Technologie und weil immer mehr Nutzer auf die Plattform damals Internet gekommen sind. Und vielleicht, um den Gedanken abzuschließen, deshalb glaube ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, wenn man glaubt, dass AI eine potenziell exponentiell skalierende Technologie sein kann, dass man auch versucht, sein Boot auf diesen See AI zu setzen, ja, und irgendeine Form davon zu profitieren, wenn die Technologie besser wird. Und das geht halt sehr gut und jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück zu dem Punkt, wenn ich alles an Agenturen auslagere, ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel profitieren. Vielleicht, wenn ich Glück habe, zahle ich einen günstigeren Preis. Aber ja, wenn Agenturen vielleicht ein bisschen günstiger werden, aber das, glaube ich, sollte nicht das Ziel sein.
Ja, das finde ich einen total guten Punkt, also auch eine schöne Überleitung zu dem vierten Problem, weil es betrifft ja nicht nur die Arbeitsteilung und Wertschöpfungsart mit externen Partnern, sondern es betrifft ja, also diese Chancennutzung betrifft ja auch die interne Organisation, also Stichwort sind die oft zitierten Silos, weil ich ja unterschiedliche Wertschöpfungsarten in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen führe, mit unterschiedlichen Budgets und eventuell auch mit unterschiedlichen Zielen. Das ist ja schon immer, du hast gerade das Beispiel so wie der Customer Journey Brüche gebracht, da gibt es ja Gründe für. Jeder, der schon mal über SEO nachgedacht hat, weiß, dass das ein Silo-Thema ist, weil SEO eine Content-Frage ist, eine Produktfrage, eine technische Frage, eine eventuell auch noch eine Backlink, also eine Vernetzungsfrage ist und allein diese Punkte in fast jedem Unternehmen nicht in einer Hand verantwortet werden. Aber es gibt ja auch in der Markenführung, also der Klassiker schon seit Ewigkeiten ist, dass in den alten Marketingmodellen zum Beispiel das Vertrieb und Marketing in eher konkurrierenden Systemen untergebracht waren, während wenn es One Face to the Customer oder One ID to the Customer im Digitalen gibt, man die Unterteilung zwischen Marketing und Sales einfach nur noch eher in Funnelstufen denkt, aber nicht in Silos. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ja auch eine Herausforderung, die auf der Mikroebene der Advertiser ja heute noch super stark existent sein kann und die auch wiederum Chancen und Risiko zugleich sind. Also was ist das aus meiner Sicht, aber ich würde natürlich deine Meinung gerne zu hören. Das Risiko ist, dass zum Beispiel die Adaptionsgeschwindigkeit für die Chancen, die sich AI durch AI darstellen, dass die nicht hoch genug ist, weil jeder praktisch auf zu kleiner Ebene zu kleine Experimente eventuell macht. Mhm. Also im Grunde das Geschäftsmodell nicht weiterbringen oder die Wertschöpfungsart nicht weiterbringen, weil jeder so in seinem Mikrothema vielleicht ein nicht relevantes Thema, nicht ausreichend relevantes Thema bedient. Die Chance natürlich ist, genauso wie du eben sagst, auf dieses exponentielle Wachstum sich einzustellen. Aber dafür ist natürlich ein Auflösen von Silos notwendig, oder? Oder ja, wie wichtig ist diese Entsiloisierung im Sprung zum Embracen von AI?
Ja, also vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Google-Zeit. Da hatten wir ein Problem damals. Also ich war ein Product Lead, ja. Also ich habe sowohl mit dem Advertising-Team, mit dem Sales-Team, als auch mit den Engineers gearbeitet. Und die Aufgabe war es halt, das Produkt zu bauen, was unsere Advertiser brauchen, ja, und damit die dann mehr Geld ausgeben mit Google. Und damals hatten wir ja schon, das war ein großes Problem, was damals bei Google auch wir erkannt haben. Und das war zusammengefasst in dem Satz, never show the org to the customer. Und was meinen wir damit? Dann kam irgendjemand auf mich zu und hat mich dann gefragt, hey Alex, wieso ist meine Werbung nicht auf YouTube zu sehen? Und das Schlimmste, was ich hätte antworten können, wäre, keine Ahnung, ich muss meinen YouTube-Counterpart fragen. Dann zeige ich.
Was die Wahrheit gewesen wäre.
Ne? Genau, also das wäre eigentlich die Wahrheit gewesen, weil Google ist natürlich ein gigantischer Konzern, ja, mit YouTube, Google Ads, die ganzen Oberflächen, AdMob und so weiter, das Google Ads Interface. Das ist ja ein gigantischer, der Play Store und so weiter und so fort. Chrome, alles spielen eine Rolle, um ein Werbeprodukt zu bauen. Und ist natürlich das Allerschlimmste, weil stell mal vor, du redest mit irgendeinem Repräsentanten von irgendeiner Firma, für die bist du dann die ganze Firma und dann sagt er, ich bin nicht zuständig, ich zeige dir meinen Kollegen aus der anderen Org-Einheit, der kann dir eine Antwort geben, dann zeige ich die Org-Struktur dem Kunden, weil dann weiß der, okay, der kann nur dieses kleine Feld bearbeiten. Und das ist natürlich ein Problem, was nicht nur Google hat, sondern ganz viele andere Unternehmen. Und vielleicht noch einen anderen Gedanken. Schau, Erik, du bist ein viel größerer Marketing-Experte als ich, ja, aber jeder Marketer hat ja das Ziel, die richtige Message mit dem richtigen Inhalt zur richtigen Zeit, zur richtigen Person zu senden, ja, das ist ja der Traum. Und wir sind immer sehr nach außen gerichtet mit dem Gedanken, also wie können wir die Kunden ansprechen? Und wenn man mal das Wort Kunde ersetzt mit Mitarbeiter, vielleicht ergibt das ja auch Sinn. Ne? Also wie kann ich eigentlich die richtige Message an den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit senden, um, Klammer auf, die richtige Entscheidung zu provozieren, ja, oder zu ermöglichen. Also beispielsweise, wenn jetzt es gibt viele Menschen da draußen, die beschäftigen sich mit Content. Es gibt Social Media Content, es gibt Newsletter Content, es gibt Website Content. Weiß eigentlich ein Social Media Manager, dass gerade ein Newsletter super funktioniert? Ja, dass der gerade geklickt wird wie Bolle. Ja, wahrscheinlich nein. Vielleicht sprechen die miteinander, aber warum bilde ich das auch nicht mit AI ab? Weißt du, also warum versuche ich nicht Daten zu sammeln, die dem Unternehmen anfallen? In dem Fall zum Beispiel, ich mach's mal andersrum, ein Social Media Post geht viral und wird viel mehr geklickt und viel mehr geliked als alles andere. Wie sorge ich dafür, dass andere Teile der Organisation, die auch für Content für zuständig sind, diese Informationen möglichst schnell haben, damit auch meine Newsletter-Recipients diese Information bekommen? Das ist ja erstmal ein logisches Ziel, ja, denn es ist ja letztlich das Ziel, die richtige Message zum richtigen User zu bringen. Und da, glaube ich, bietet sich AI ganz gut an, denn was macht denn AI? Es kann es kann große Datenmengen verarbeiten, es kann sie computen, es kann daraus was machen, es kann sie verbinden und das ist das Schöne, es kann in natürlicher Sprache, in Natural Language, NLP, kann es diese Daten, diese Informationen wieder ausgeben an die richtige Person. Und deshalb glaube ich, ist es eine große Chance, wenn man sich die Power von AI anschaut, große Datenmengen zu verarbeiten und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann in einfacher Sprache an jemanden weiterzuleiten, dass das interne Silos abbauen kann. Also dass sich dann Susanne und der Michael nicht jeden Mittwoch um 12 Uhr verabreden müssen. Ja, das können die gerne auch, sollen die auch weiter gerne machen. Aber wenn vorher schon am Montag um 18 Uhr irgendeine Information rauskommt, die Michael wissen muss, die jetzt aber nur Susi weiß, dass diese Information schon an Michael geht. Und das im besten Fall nicht in einem Dashboard, weil es gibt, ein Dashboard ist ganz okay, aber es gibt auch so viele Dashboards, die sind auf dem Friedhof, weißt du, die keiner mehr nutzt, die man nicht integriert. Und das ist, glaube ich, die Chance von AI, nicht bei einem Dashboard stehen zu bleiben, sondern die zu verarbeiten und mit einer einfachen E-Mail oder einer einfachen Slack-Nachricht an die richtige Person zu geben. Oder aber man automatisiert es gleich, ja, und sagt dann, okay, jetzt baue ich daraus einen Newsletter-Post und den pushe ich dann raus und dann der Michael in meinem Beispiel, der muss nur noch einmal sagen, ja, okay, das passt, da schreiben wir nichts Doofes rein und ich pushe es raus. Also das meine ich mit, dass ich glaube, dass das ist übrigens auch, glaube ich, ein echt riesiges Geschäftsfeld. Ich glaube, da wird eine sehr große Firma entstehen, die genau das tut, ja, die den Blick nach innen richtet und sagt, wie kann ich die enormen Datenmengen, die in einem Unternehmen zur Verfügung sind, an die richtige Stelle leiten, zur richtigen Person. Weil das, glaube ich, unlockt extreme Wertschöpfung und Effizienz in Unternehmen.
Ja, kann ich alles nur unterschreiben, was du sagst. Also das, man kann jetzt drüber nachdenken, was sind eigentlich die Entstehungsgründe, warum diese Silos so entstanden sind und diese Perspektiven, so wie du sie beschrieben hast, in der Vergangenheit noch nicht da waren. Also aus der Mediawelt kann ich, also das größte Missverständnis, was Ursache für ein Missverständnis, wenn man zum Beispiel die Media-Performance von einem D2C-Advertiser in einem Marketing-Audit betrachtet. Das größte Missverständnis, was immer wieder entsteht, ist, dass unterschiedliche Betrachtungswinkel mit unterschiedlichen Zielgrößen, also was Absatz, Umsatz, Deckungsbeitrag oder Kundengewinnung, Kundenwertsteigerung, immer verteilt liegen. Also Beispiel, ne, was du sagtest, hat der Newsletter-Spezialist Informationen über die Social-Media-Kampagne. Wenn man du noch die Zieldimension, ne, worauf wird der Newsletter-Spezialist incentiviert? Was sind eigentlich die Ziele der Social-Media, der Social-Media-Abteilung? Und wie läuft das eigentlich in die Gesamtziele des Advertisers zusammen? Häufigster Unterschied ist, dass zum Beispiel die Information über inkrementellen Umsatz oder Deckungsbeitrag, der ja am Kunden hängt, dass der nicht transparent gemacht werden kann. Weil das sind Dinge, die sind in der Vergangenheit nicht zusammen reportet oder korreliert worden. Und durch AI, also man kann das auch händisch irgendwie versuchen nachzuvollziehen, das ist natürlich relativ langsam und aufwendig, aber durch die jetzt entstehenden AI-Tools kann man das halt viel, viel schneller aufdecken, was wiederum zu einer ganz anderen Interpretationsqualität von eigentlicher Media-Performance führt.
Total, so. Absolut. Ganz spannender so. Punkt, ja.
Ja, aber man muss auch sagen, die Industrie jetzt, es ist immer noch ein Thema, was so ein bisschen wie so ein ungeschliffener Rohdiamant da liegt, weil natürlich der Hauptaugenmerk eher noch nach außen, also auf die Kampagneneffizienz reingeht. Aber ich bin sicher, dass genau das, was du sagst, da wird noch eine große Firma oder mehrere große Firmen entstehen, die nach innen gucken. So ein bisschen vielleicht so was SAP für ERP, ja. Also das war ja eher Manufacturing-lastig. Ja, genau. Ja, glaube ich auch. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass gerade das Zusammenspiel von alles, was an Produkt hängt, alles, was an Media hängt, aber auch insbesondere alles, was an Kunden und Kundenveränderungen, also Bewegungsdaten, also Verhaltensbewegungsdaten, Performance-Daten, dass das wirklich nochmal einen riesen Wertschöpfungsschub bringen wird. Und der nicht nur ein Nice-to-have sein wird, sondern eine zwingende Notwendigkeit, weil ist ja kein Geheimnis, dass die Plattformwelt, Margendruck auf der Rohertragsseite, aber auch einen Kostendruck auf der Kundenakquisitionsseite bringt. Das wird man auf jeden Fall. Also da gibt es viel Gründe, dass dieses vierte Problem, was du aufgezeigt hast, also Funktionen, die in Silos sind, die aufzulösen. Das
ich glaube übrigens, um da noch einen Punkt zu machen, ich glaube, das ist übrigens ein Problem, was oder eine Sache ist, die, da darf man nicht die Psychologie der Organisation vernachlässigen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein großes Thema, das in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Nämlich, wie bewege ich denn? Also ich glaube, um es mal anders zu formulieren, AI ist, glaube ich, kein Thema, das man ausschließlich im Kopf gewinnt. Ja, man muss es auch im Bauch gewinnen, sozusagen. Also ich kann noch so viele tolle Use Cases dir zeigen und sagen, Mensch, da sparst du 2 Stunden pro Woche und hier nochmal 3 Stunden die Woche. Das ist alles, das bezieht alles auf den Kopf der Leute. Ich glaube, wir müssen auch Mut, Unternehmertum ein Stück weit, ja, auch Ängste abbauen, ja. Und das ist, glaube ich, die viel größere Hürde. Ich glaube, sehr viele Menschen verstehen, Mensch, hier geht tatsächlich etwas leichter. Aber um nochmal auf den Punkt von eben einzugehen, es ist ja auch eine sehr psychologisch schwierige Sache, wenn ich sage, das, was du früher an eine Agentur abgegeben hast, das machst du jetzt selber. Das heißt auch, ich bin plötzlich selber dafür verantwortlich. Ja, das heißt, wenn es mal schief geht, da guckt keiner, kann ich mal sagen, ah, die blöde Agentur, ja, müssen wir wieder einen neuen Pitch ausschreiben, sondern dann heißt dann, ah, das habe ich falsch gemacht. Und ich sage, da können wir sicherlich mit umgehen. Ich glaube nur, man muss da sehr klarsichtig sein, dass die Einführung von AI ein viel stärkeres psychologisches, organisationspsychologisches Programm, Begleitprogramm erfordert. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum, wenn ich mir Statistiken anschaue, wie GenAI genutzt wird in Organisationen, dann scheint mir das so ein bisschen zu sein, wie als damals Microsoft Office eingeführt wurde. Ja, ich habe mich mal gefragt, Mensch, AI, ist das jetzt wirklich so neu, dass das eingeführt wird in Unternehmen? Was sind eigentlich andere Beispiele dafür, dass irgendeine neue Form von Datenverarbeitung, von Technologie eingeführt wurde in Unternehmen und wie ist das abgelaufen? Und das beste Beispiel, was ich gefunden habe, ist eben die Einführung von Microsoft Office. Denn vorher gab es ja auch, ich mir nicht vorstellen, aber da gab es halt auch irgendwie Menschen, die gesagt haben, nee, ich nutze lieber meinen Taschenrechner statt Excel. Und irgendwann sind die auf den Trichter gekommen, ach Mensch, das ist ja sogar richtig, was hier rauskommt, ja, die Ergebnisse, wenn ich dann was multipliziere oder wie auch immer. Und B, es macht mein Leben leichter. Und auch das hat ja eine gewisse Zeit gebraucht, ja. Und auch da, glaube ich, war die größte Hürde eigentlich die emotionale Hürde, ja, dass ich irgendwas der Maschine gebe und es nicht mehr selber rechne, auf meinem Taschenrechner hier vor Ort, auf meinem Schreibtisch. Aber das hat ja auch irgendwann geklappt. Aber ich glaube, wenn man drauf schaut, das hat wahrscheinlich auch länger gebraucht, als man es vielleicht gedacht hat. Und so wird es, glaube ich, auch bei AI sein.
Finde ich total nachvollziehbar. Ich glaube, plus, dass es noch viel, viel radikaler in der Konsequenz sein wird, was es bewirken kann. Du hast in deinem Vortrag noch so 6 Action-Tipps mitgegeben, was man, die fand ich super plausibel und auch inspirierend. Also mir haben sie Mut gemacht und gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, keine dieser 6 Punkte könnte man irgendwie durch Kopf in den Sand stecken, irgendwie lange negieren. Magst du da vielleicht nochmal kurz rübergehen, weil ich fand, das war ein Mutmacher, aber auch ein Weckruf, um jetzt diese Veränderung wahrzunehmen.
Ja, klar, also ich glaube, wenn wir es mal runterbrechen, bei dem ersten Thema habe ich eigentlich, also dem Fachkräftemangel, ja, ich glaube, da ist auch so ein Punkt, was ich empfehlen kann, ist, nicht nur auf interne Innovationen zu setzen, also selber neue Prozesse entwickeln und selber Innovationen, das Spaltmaß noch kleiner machen durch eine Innovation, was du in der Firma erfunden hast, sondern ich glaube, es geht auch darum, externe Innovationen zu umarmen, denn ich glaube, wir können uns alle einig, dass sehr viel Innovation gerade in Startups, aber auch in großen Tech-Playern, vor allem in Hyperscalern, entsteht. Und dann ist ja die Frage, wie mache ich mich eigentlich, was ist das richtige Wort, anschlussfähig? Wie baue ich eine Landebrücke für diese Innovation? Und da, glaube ich, muss ein Unternehmen investieren, dass man so Landungsbrücken baut, dass man offen ist für diese externen, dass man auch überhaupt anschlussfähig ist, ja, kann ich eigentlich mit einem neuen Startup überhaupt Daten austauschen? Habe ich eigentlich APIs, die das machen, ja, ganz praktisch. Aber habe ich auch die Einstellung in den Köpfen der Leute? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, auch eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist eigentlich die richtige Balance bei Datensicherheit, Data Security? Ich war letzte Woche auch in den USA, in San Francisco, auch bei Google und ich stelle den ganzen Hyperscalern immer gerne eine Frage. Und vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, ja, dann bitte schreibt mir an alexander@digitaloptimisten.de, wo ich da falsch liege. Aber schau mal, wir geben ja jetzt schon unsere Daten sowieso an Microsoft Azure, an die Cloud oder an Google Cloud oder an Amazon, wo auch immer, ja. Da liegen die Daten ja jetzt auch schon und wir glauben jetzt schon Microsoft, Google und Apple und Amazon, dass sie diese Daten nicht nutzen, um ihre AI-Modelle zu trainieren. Da gibt es ja Verträge und dann glauben wir das auch. So, jetzt gibt's ein zweites Produkt, ja, das heißt halt ChatGPT oder Gemini oder wie auch immer. Und da glauben wir denen nicht, dass sie diese Daten nicht verwenden für das Trainieren von AI-Modellen. Warum eigentlich, ja? Also warum, gebe ich denen die Daten bei der Cloud? Das sind auch sehr sensible Daten. Und warum gebe ich denen Daten nicht, wenn es um ChatGPT geht oder um Gemini? Weißt du, warum habe ich da so einen Unterschied? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Es gibt da natürlich Rechenzentren in Deutschland und sowas, dann gibt es das Gegenargument, aber das trägt auch nicht ganz, wenn man da mal ein bisschen tiefer sieht. Also ich glaube, wir müssen da eine richtige Balance finden, was das Thema Datensicherheit angeht. Ich glaube, wir müssen uns da nicht, man darf sich da auch nicht hinter die Fichte führen lassen sozusagen, ja, aber ich glaube, wenn wir da zu strikt sind, dann drohen wir auch abgeschnitten zu werden von der Entwicklung, die da draußen passiert.
Das finde ich einen super spannenden Punkt. Was wäre denn dein Proxy, um so eine Entscheidung zu treffen, ob du die Daten anvertraust oder nicht? Also ich hätte so eine einfache Faustregel.
Sag mir die Faustregel. Ich suche die Faustregel. Vielleicht hast du sie.
Das Geschäftsmodell. Mhm. Ich würde mir das Geschäftsmodell, also wir beide können uns darüber unterhalten, ob wir an das Prinzip der Chinese Walls denken. Aber das Prinzip der Chinese Walls war ja, um unterschiedliche Geschäftsmodelle glaubwürdig zu kapseln. Also Analysten oder versus Vertriebsinformationen. Die als Beispiel. Ich glaube, dass das Hosting-Geschäftsmodell von Vertrauen lebt und dass das der sofortige Tod eines Hosting, also Hosting, damit meine ich Cloud, ne? Also Data Providing Data Storage. Das Geschäftsmodell eines LMM, also eines universellen LLMs mit Low-Cost-Ansatz für den User. Also wie heißt es so schön, wenn deine Leistung nichts kostet, dann bist du das Produkt. Wenn das Geschäftsmodell dann bessere LLMs sind, dann würde ich halt nicht glauben, dass meine Daten sicher sind. Es gibt einen Player im CRM-Bereich, der geht damit ganz offensiv rum. Also ich meine jetzt Salesforce, die sagen ganz offensiv, zu ihren Kunden, eure Daten sind nicht unser Geschäftsmodell. Was ich einen schönen Seitenhieb für mindestens zwei Player, drei Player eigentlich. Das geht ja gegen auf jeden Fall gegen Google. Es geht auf jeden Fall gegen Microsoft/OpenAI. Und es geht natürlich auch gegen Meta, aber Meta als reines Werbenetzwerk ist ja da nicht so betroffen. Aber das wäre so mein Proxy. Guck dir das Geschäftsmodell und guck dir die Kosten an, die es für deinen Anbieter hätte, wenn er dieses Geschäftsmodell verraten würde.
Ja, klar. Also ich weiß auch nicht, was da, also ich glaube nur, klar, Google, mein Punkt ist eigentlich der, man vertraut denen auf der einen Seite, dass sie es nicht tun und auf der anderen Seite eher nicht. Und das verstehe ich nicht, warum es nicht konsistent ist. Also entweder ich vertraue Google oder Microsoft oder ich vertraue ihnen eben nicht, ja. Und da gibt es so eine Diskrepanz, die ich nicht immer ganz verstehe. Aber ob ich...
Mein unabhängiger Trendbarometer mein sehr subjektiver Trendbarometer würde sagen, dass es nicht fair ist, das Vertrauen von Google, Microsoft und zum Beispiel Apple auf eine Ebene zu tun. Okay. Mein Advertiser-Trendbarometer würde die Reihenfolge, dass Apple insbesondere, weil sie ja kein Geschäftsmodell in gewissen Bereichen haben, als Nummer 1 zu setzen. Microsoft ist deutlich glaubwürdiger und das Vertrauen momentan zu Google in der Advertiser-Welt ist in meiner Welt auf einem Allzeit-Tiefpunkt.
Das hören meine ehemaligen Kollegen nicht gern.
Ja, das bist du. ja, also, es gibt ja, da gibt es aus meiner Sicht Room for Improvement, aber der Markt spiegelt das ja noch nicht wieder. Es läuft ja. So. Aber für so LMM-Themen finde ich das, ich glaube, da gibt es halt Konflikte im Geschäftsmodell. Aber das werden wir sehen. Also gut, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Eigentlich waren wir bei diesem Punkt Actions und du hast das bei Data Security hast gesagt, okay, macht euch Gedanken über
wo ist die Linie, wo ist die Grenze? Wo will man partizipieren und wo will man eben nicht partizipieren? Ja, und wo sagt man, das geht uns zu weit? Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, eine gute Grenze finden.
Ja, aber Alex, diese Diskussion um dieses Vertrauenthema, ist das nicht auch so ein klassisches Argument für alle Innovationsverweigerer zu sagen, oh Gott, das können wir alles nicht machen, weil wir stehen dann praktisch in der Datenschutzhölle. Aber du sagst ja nicht, dass man nichts machen soll, du sagst einfach nur, dass man es bewusst machen soll.
Ja, du, also ich glaube, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, das ist, ich habe neulich mal ein Interview gesehen von Steve Jobs, als er seinen ersten Mac, das war noch in der Zeit, da hatte er so lange Haare, so einen dicken Bart, ja, hatte gerade, glaube ich, den, was war das, Mac 2 oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, gelauncht, ja. Und da war ich ganz überrascht, das war so ein 10-minütiges Interview und auch da wurde er gefragt von dem Journalisten, Mensch, ist das nicht ein riesiges Invasion of Privacy, wenn plötzlich jeder einen Laptop vor sich stehen hat, ja. Und heutzutage lächelt man natürlich darüber. Heutzutage würde der Reporter natürlich einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn er wüsste, was wir, was Google und Amazon und Apple und alles über uns weiß. Deshalb ist es, glaube ich, erstmal eine normale Begleiterscheinung von neuer Technologie. Das hier ist natürlich eine ganz andere Skala. Ja, das muss man auch sagen. Und was ich noch meine ist, und ich gebe da gar keine Weisung, aber ich glaube, wenn man zu tight ist und zu wenig mutig ist an der Stelle, ja, dann wird man natürlich nicht Teil dieser möglichen exponentiellen Entwicklung sein, ja, die diese Technologie verspricht, in Märkten, die häufig sowieso vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch wachsen. Wenn man zu loose ist, dann hat man vielleicht auch Risiken, die sich jetzt noch nicht materialisiert haben, ja, aber vielleicht sich materialisieren können. Und ich glaube, da muss es eine richtige Balance zu finden sein. Und ich glaube, sie ist nicht da, dass man einfach alle Burggräben hochzieht. Das ist, glaube ich, scheint mir nicht, auch nach unserem Gespräch jetzt hier, nicht die richtige Taktik zu sein. Und vielleicht gibt es auf dem anderen Extrem auch was nicht so sinnvoll ist. Das ist ein Punkt. Vielleicht noch ein anderer Actionpunkt, den ich ganz wichtig finde, wo mich ehrlich gesagt auch deine Meinung sehr interessiert, ist, ich habe aktuell, wie soll ich das sagen, ich glaube, dass, wenn ich nochmal dieses Microsoft Office-Beispiel nehme, ja, dann ist Microsoft Office ja eine Technologie, als sie damals reinkam, da macht aus PowerPoint, macht die Marketingabteilung etwas anderes als vielleicht die Supply Chain Abteilung. Und Excel wird von Finance anders genutzt als in der C-Suite oder so, nehme ich an, ne? Da gibt's dann so, und ich glaube, den ähnlichen Gedanken kann man auch auf AI transformieren, denn die Tools, die man gerade rauskommen, das sind aus meiner Sicht sehr generalistische Tools, ja, wo die einzelnen Funktionen und einzelne Mitarbeiter den Use Case selber herausfinden und die also eher einen allgemeinen Purpose haben. Es ist nicht, im Gegensatz dazu wäre es ein Beratungsprojekt, ja, wo ich sage, das ist der Scope, das treibe ich jetzt einmal durch die Organisation und dann geht McKinsey, BCG, Bain gehen dann wieder raus. Aber ich glaube, das ist ein viel horizontaleres Technologie ist, wo eigentlich jede Funktion und jeder Mensch im Unternehmen das meiste draus machen wird aus der Technik. Also machen wir ChatGPT, machen wir es konkret. Vielleicht gibt es jemand, der CEO, vielleicht schreibt der immer seine Reden damit und vielleicht gibt es einen Supply Chain Managerin, die das nutzt, um die Verträge miteinander zu kontrastieren. Ja, und sagen, okay, was ist eigentlich hier die besten Konditionen, die ich von Lieferanten bekommen kann und das halt nutzt, um diese Daten zu crawlen. Vielleicht gibt es einen Financial Analyst, der die letzten 10 Quartalsberichte von Microsoft hochlädt und dann sagt, Mensch, vergleich mir mal diese 10 Berichte, was sind die wichtigsten Entwicklungen, die ich da, von denen Microsoft schreibt und das auch anders verwendet. Und wenn man den Gedanken folgt, dass es eigentlich sehr fast so ein Allzweck, so ein Schweizer Taschenmesser ist und nicht ein spezialisiertes Tool, was genau für einen Use Case einsetzbar ist, dann muss man ja auch seinen Zugang zu, die Art, wie man es implementiert, verändern. Denn dann geht es, glaube ich, darum, ja, wie so eine Art, die Parameter zu definieren, links und rechts zu sagen, okay, das dürft ihr, das darf man nicht, ja, das ist vielleicht, da kommen vielleicht schlechte Ergebnisse raus oder da haben wir vielleicht Datenschutzbedenken. Aber dann geht es ja darum, dieses Tool in so viele Hände wie möglich zu bringen, um eben diese individuellen Use Cases herauszufinden. Also du musst ja erstmal rausfinden, was macht denn die Supply Chain Managerin mit dem Tool? Und dann ändert sich, glaube ich, ein bisschen der Angang mit diesen Gen-AI-Tools. Jetzt ist es, glaube ich, häufig noch, wie ich das wenn ich mit Freunden rede, die in anderen Unternehmen tätig sind, oft sehr restriktiv, ja, vielleicht ein paar Testprojekte, die laufen. Aber dann heißt es eigentlich, wie kann ich dieses Tool in möglichst viele Hände bringen und herausfinden, was die Leute damit eigentlich machen, ja? Nochmal Klammer auf, wenn man die Spielregeln klar gemacht hat. Das, glaube ich, ist auch eine Aktion, über die man nachdenken kann, ist let a thousand flowers bloom, würde man eigentlich sagen. Ja, also gib den Leuten selber die Möglichkeit herauszufinden, wie sie diese Technologie einsetzen können.
Super spannender Punkt. Ich glaube, dass das eine Übergangsphase sein wird und dass wir in Kürze einen Meta-Layer haben werden, der schon sehr, sehr früh erkennt, also durch einfache Spracheingabe erkennen wird, was für eine Art von Problem ist das, in welche Bereich und welches Modell oder welche Applikation ist dafür eigentlich die geeignetste. Und das, was wir jetzt gerade erleben, dass ich mich als User orientieren muss, welches Tool eigentlich für welche Fragestellung relevant ist, da werden wir uns in, ich sag dir voraus, da werden wir uns in 2 Jahren nicht mehr richtig dran erinnern können.
Das ist eine gute These, ja.
Kannst du dich noch an die Parallele, die ich so in der Vergangenheit gefunden habe, ist zu den Meta-Searchern. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, als nur die OTAs, also die Online Travel Agencies, die Expedias dieser Welt gab, konnten wir uns nicht vorstellen, dass es nochmal einen Bedarf für eine Swoodoo, eine Google Flight oder für eine Check24 geben wird. Und ich glaube, dass jede dieser Anbieter wollen doch die Lufthoheit über das AI-Ökosystem der Nachfrage haben. Das ist doch, also das ist, glaube ich, das, was man am ehesten vorhersagen kann, dass wir auch eine große Konzentration haben werden und keine heterogene Landschaft haben werden. Weil das sieht man jetzt schon, wer eigentlich in Vorinvestitionen in diese AI gehen kann, dass das nicht breit verteilt wird, sondern das wird sich konzentrieren auf eine Handvoll Anbieter.
Ja. Du glaubst also an die AGI, die von Google oder von Microsoft kommt.
Auf jeden Fall, das werden Walled Garden sein, die natürlich schnittstellenfähig sein müssen, weil sonst können sie keine gute Wertschöpfung und die Customer Experience bringen. Aber jeder dieser Modelle wird aus meiner Sicht ein zweistufiges Geschäftsmodell haben. Layer 1 ist, ich werde um ein Login zu generieren, ich werde eine Art Subscription-Modell. Also der Vergleich in die E-Commerce-Welt wäre Amazon Prime. Ich werde irgendeine Art von Login generieren über eine Subscription, um eine Mikrowechselbarriere darzustellen. Und Geschäftsmodell Nummer 2, das wird das Größere sein, ich werde entweder consumption-based oder transaction-based mir Vergütung ziehen. Also entweder durch Volumen, je mehr ich mache, desto teurer wird's. Oder wenn ich etwas mache, was auf der anderen Seite Wert entstehen lässt, ein Auktionsmodell im Grunde wie bei Google oder Meta. Und ich brauche beides. Also meine These. Auf jeden Fall kann ich kein Interesse haben, dass ich nicht Konzentration habe. Ich muss möglichst viele User auf performante Modelle bringen, die eigentlich alles können. SAP hatte ja auch nie ein Interesse, dass es ein komplettes, unabhängiges Ökosystem gibt, sondern die aggregieren. Also da habe ich mir, also ist jetzt auch eine These, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mit dieser These nicht besonders mutig bin.
Ja, ich sehe das auch. Also jetzt komme ich ja von einer ganz anderen Ecke. Ich bin letzte Woche in den USA zum ersten Mal selbstfahrendes Auto gefahren, Waymo. Ja, es war total verrückt. Also ich habe damals während meiner Zeit bei Google, da gibt es so eine Mitarbeiterversammlung, die heißt TGIF, ja, Thank Google It's Friday, und dann stellen immer so Teams vor, ja. Da war es manchmal so Drohnen-Startups, einmal wollte Google Wetterballons in den Himmel schicken, um jedem Internet zu geben. Das hat nicht geklappt. Und damals gab es auch schon Waymo, das selbstfahrende Auto. Und damals habe ich schon gedacht, sehr, sehr interessant, was sie da machen. Aber wart mal ab, ob das überhaupt kommt. Denn so viele von den Ideen, die damals rausgekommen sind, auch diese Wetterballons, ne, die dann Internet in Gegenden schicken sollen, was jetzt Starlink macht von Elon Musk. Ja, das hat alles nicht geklappt. Drohnen-Startups hat alles nicht geklappt. Aber das war jetzt toll, auf der Passagierseite zu sitzen und tatsächlich mal einzusteigen. Hinten rechts in so einen Waymo, kein anderer ist mit dir im Auto. Und vorne links plötzlich spricht dann eine Roboterstimme mit dir und sagt dann, ich fahre jetzt los, ja. Und fährt dann ohne, quasi mit Geisterhand, bewegt sich dann das Lenkrad. Und das war ein total verrücktes Gefühl. Und was ich da natürlich an Gedanken hatte, war, krass, jetzt kommt Google mit seiner Tochter Waymo, macht auch noch selbstfahrendes Fahren. Also Uber macht circa, also letzten Zahlen waren von 2022, macht so 30 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist so ungefähr die Größenordnung von YouTube, ja, wenn man das schätzt. Die machen auch so ungefähr, sagt man, so 30 Milliarden Dollar Umsatz. Und wenn du jetzt überlegst, das hat ja eine unglaublich disruptive Power, nicht nur für Uber, sondern auch für die Geschäftsmodelle von Automobilherstellern und auch ÖPNV und Taxiunternehmen. Wenn jetzt plötzlich ein selbstfahrendes Auto, das du einfach rufst, was macht das mit der Ownership, ja? Brauchst du dann noch ein Auto oder rufst du dir einfach ein Waymo? Und das und dann noch die Frage, musst du überhaupt irgendwann noch dafür zahlen für Mobilität? Oder aber zahlst du auch da mit deinen Daten, dass dann Google weiß, der Erik ist von da nach da gefahren, ja, und gibt dir dann vielleicht sogar noch eine Werbung im Auto, ja, dass du weißt, okay, jetzt bist du eine Captive Audience, du kannst nicht raus, du fährst jetzt da 20 Minuten mit dem Waymo. Und kriegst du vielleicht noch ein bisschen Werbung angespielt, dass du, wenn du da rausgehst, wo du rausgehst, dann vielleicht noch kurz bei dem Laden reingehst, wo du dann die Schuhe kaufst, die du dir 2 Wochen vorher online angeguckt hast. Und dann würde, also das ist jetzt auch so eine sehr steile These, ich weiß nicht, ob das jetzt das Zukunftsszenario ist, aber in der These, in dem Szenario, wäre Mobilität kostenlos und auch da würdest du eigentlich mit deinen Daten zahlen, ne? Und als werbefinanziert würde das funktionieren. Also total interessante Entwicklung und ich glaube auch, dass das, was das Internet gemacht hat, dass da auch die Konzentration der Macht und der finanziellen Ressourcen eigentlich auf einige wenige Unternehmen, die Magnificent Seven oder die Fang Stocks, wie man sie auch immer nennen will, ich glaube, das AI wird genau das Gleiche tun. Ja, ich glaube, da wird auch sehr viel Power und Energie und finanzielle Ressourcen auf sehr konzentriert sein.
Was für spannende Zeiten, in denen wir unterwegs sind. Und ich dachte jetzt irgendwie, nach dem Internet kommt nichts mehr.
Die ist Ende der Geschichte, ja? Da warst du in einer genau, davon.
Fukuyama. Ich könnte noch ganz lange mit dir weiter. Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber ich habe jede Minute mit dir sehr genossen, lieber Alex. Ich möchte dich trotzdem nicht hier aus diesem Podcast rauslassen, ohne dich zu fragen, ob du für uns noch irgendwie eine Quelle, eine Inspiration, eine Studie, einen Film, ein Buch, irgendetwas, was du uns an die Hand geben möchtest, neben deinem herausragenden Podcast zu digitalen Optimisten, haben wir jetzt viel zu wenig drüber gesprochen. Meine Lieblingsfrage ist immer nach den Geschäftsmodellen. Darüber reden wir dann als nächstes.
Ja, stimmt. Ich frage alle meine Gäste nach den besten Geschäftsideen, die sie machen würden, wenn sie keine Zeit hätten. Ja.
Das machen wir in der nächsten Folge. Ich wollte die fragen, hast du irgendetwas, was du uns mitgeben könntest, was wir in die Shownotes packen können?
Gern. Also ich kann empfehlen, vor allem in so bewegenden Zeiten wie heute, kann ich das Buch Die Welt von gestern von Stefan Zweig empfehlen. Mhm. Und zwar Stefan Zweig ist im ausgehenden 19. Jahrhundert geboren in Österreich, jüdisch, was natürlich im Laufe der, wenn man die Geschichte kennt, natürlich ein sehr schwieriger Ort war, um jüdisch zu sein. Und beschreibt eigentlich eine Welt ums Jahr 1900 herum, wo technologisch Dinge gemacht wurden, von denen man vorher nur geträumt hat. Eben ein bisschen das, wovon wir gerade sprechen. Ja, da wurde, überleg mal, plötzlich konnten Menschen fliegen. Was muss das für eine unglaubliche Schlagzeile in den Nachrichten gewesen sein, dass plötzlich ein Flugzeug über den Atlantik fliegt oder dass überhaupt geflogen werden kann. Oder mit der Erfindung des Telegrafen, dass man Nachrichten in Sekundenschnelle über den Erdball schicken kann. Das sind ja gigantische Erfindungen, ja, die damals rund um das Jahr 1900 passiert sind. Und der beschreibt eigentlich in seinem Buch, es ist eine Biografie letztlich über sein Leben, beschreibt er, wie dieser unglaubliche technologische Begeisterung, dieser Optimismus der Zeit umgeschlagen ist in eine gesellschaftlich ganz dunkle Zeit. Und der beschreibt, was dazu geführt hat, dass Europa den Weg genommen hat, im Mitte des 20. Jahrhunderts, den es genommen hat. Und auch den persönlichen Preis, den er dafür gezahlt hat. Und ich finde, aus meiner Sicht ist das ein Buch, was jeder Europäer mal lesen sollte, weil ich glaube, das zeigt, rückt auch sehr gut in Perspektive, dass Dinge auch schieflaufen können, ja, und dass Dinge auch, nicht den Weg gehen müssen, den man hofft. Und das sollte uns, glaube ich, allen zu denken geben. Vor allem, wir nehmen es jetzt in bewegenden Zeiten auf, ja, in vielen Wahlen, die uns bevorstehen oder die jetzt schon gelaufen sind in dem Jahr. Deshalb glaube ich, ist es bei allem digitalen Optimismus, den ich ja habe, den du ja auch hast, auch, glaube ich, wichtig, auch gesellschaftlich zu hinterfragen, wie schnell geht eigentlich die Technologie, wo sind auch die Grenzen von Technologie und wie können wir die Gesellschaft mitnehmen. Und da ist es ein Buch, jeder, der daran Interesse hat, da kann ich es sehr empfehlen, das zu lesen.
Super, das finde ich eine richtig gute Empfehlung. Eine drohende Dystopie auf der Zeitachse von hinten gelesen. Finde ich richtig spannend. Packen wir in die Shownotes. Lieber Alexander, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein super spannendes Gespräch. Wie gesagt, ich könnte noch ewig weitermachen, aber vielleicht wiederholen wir das einfach. Wir holen das bestimmt nochmal. Ich danke dir für deine Zeit und deine tollen Beobachtungen und Thesen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, lieber Alex. Sehr
gerne. Vielen Dank, Erik.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.